Dankeschön. Dann würde ich sagen, sammeln wir uns vielleicht so für 2, 3 Minuten erstmal und dann fange ich an. Ja, dann herzlich willkommen allerseits. Und ich möchte euch bitten, dass wir das ganz einfach also machen. Sobald Fragen auftauchen, dürft ihr einfach fragen, sonst wird es am Ende vielleicht ein bisschen viel und unübersichtlich. Okay, dann fange ich mal an. Also grundsätzlich ist es ja so, die fünf Kräfte ist ein Fünferblock, wie der Name schon sagt. Der zum Erleuchtung gehörenden Dinge, der 37 zum Erwachen notwendigen Dinge und ist daher ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt etliche Sutten, die sich damit beschäftigen. Unter anderem gibt es auch einen eigenen Samyutta. Da werde ich danach auch noch ein bisschen draufkommen, weil der wurde leider nicht übersetzt. Aber es gibt erfreulicherweise den fünf Fähigkeiten. Okay, so vom praktischen Standpunkt ist es eigentlich ganz einfach. Die fünf Kräfte sind etwas, was wir entwickeln müssen, wenn wir dem Erwachen entgegeneilen wollen. Und der Unterschied praktisch in dieser Entwicklung der fünf Kräfte macht dann letztlich auch den Unterschied, sagen wir mal, zwischen einem in den Strom eingetretenen, einem Putta-Jhana und einem Arahat und einem Dhammasambuddha aus. Dann die nächste Geschichte, die wir wissen müssen, ist vom praktischen Standpunkt aus, wie gehen wir da am besten vor? Aber und was ist eigentlich unter den fünf Kräften genau gemeint? Und damit beginne ich jetzt mal. Es ist nämlich gar nicht so eindeutig erstmal. Wir kennen ja üblicherweise diese Einteilung, das ist Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, aber das ist nur eine Möglichkeit. In der Anguttara Nikaya sind die ersten Kräfte, die genannt werden, die fünf Schulungskräfte. Und welche sind dies? Das ist Anguttara Nikaya 5, Buch 2, die Kraft des Vertrauens, die Kraft des Schamgefühls, die Kraft der sittlichen Scheu, die Kraft des Willens, also das ist wieder Virya, und Kraft der Weisheit. Das ist wieder Panya. Also zwei Glieder, nämlich das Achtsamkeit und Samadhi, kommen da in dieser fünfer Auflistung gar nicht vor und werden durch Hiri und Ottapa ersetzt. Jetzt bringe ich mal die Definitionen in diesem Sutta, was wir darunter zu verstehen haben. Was aber, ihr Mönche, ist die Kraft des Vertrauens? Da besitzt der edle Jünger Vertrauen. Er glaubt an die Erleuchtung des Vollendeten. So nämlich, dieser Erhabene wahrlich ist ein heiliger, vollkommen Erwachter, der im Wissen und Wandeln Bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unübertreffliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter, der Menschen, der Erleuchtete, der Erhabene. Dies, Mönche, nennt man die Kraft des Vertrauens. Also, dieses Vertrauen ist jetzt primär auf den Buddha ausgerichtet und das ist eigentlich Buddha-Nusati. Die Attribute, das ist eigentlich so ein bisschen die Standardformel. Und ist auch ein bisschen klar, weil wenn wir uns jetzt für das Dharma begeistern können, dann wird es selten der Fall sein, dass man denjenigen, der uns diese großartige Lehre zum ersten Mal dargelegt hat, gering schätzen. Ja? Also dass der Fall eintritt, jemand sagt, ich finde das Dharma zwar fantastisch, aber mit dem Buddha, da kann ich nichts anfangen, das wird sehr, sehr selten sein. Also das Vertrauen in den Buddha können wir daher so als etwas Grundlegendes nehmen, das für unsere Basis als Vertrauen zum Beispiel auch zum Dhamma oder zum Sangha wichtig ist. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Okay, dann nehmen wir die zweite Kraft. Das ist die Kraft des Schamgefühls. Da besitzt der edle Jünger Schamgefühl. Er schämt sich eines schlechten Wandels in Werken, Worten und Gedanken, schämt sich der Ausübung böser, unheilsamer Taten. Das nennt man die Kraft des Schamgefühls. Das heißt, falls er das machen sollte, wird es ihm dabei schlecht gehen. Was aber ist die Kraft sittlicher Scheu? Da besitzt der edle Jünger sittliche Scheu, er scheut sich vor einem schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken, scheut sich vor der Ausübung böser, unheilsamer Taten. Das, ihr Mönche, nennt man die Kraft der sittlichen Scheu. Das bedeutet, weil man quasi schon Abneigung im Prinzip gegen solche Taten hat, macht man es gar nicht. Oder eben auch wüsste, dass sie von Weisen getadelt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der Sayer der Upanda hat auf Kommentaren dieses Hiri und Otterpaar immer das Licht der Welt für die Welt bezeichnet, weil es eben verhindert, dass man in einer, sagen wir mal, sehr unerfreulichen Umgebung lebt, wo sich die Leute gegenseitig, indem sie sich auch nicht wertschätzen und so weiter, gegenseitig auf diverse Weise verletzen. Also ein wichtiger Punkt, der sehr zur Harmonie des Zusammenlebens beiträgt und letztlich auch dazu führt, zum Beispiel, das bezieht sich nicht nur auf andere Menschen, sondern auf alle Wesen, dass man zum Beispiel sowas wie unnötige Umweltverschmutzung versucht zu vermeiden und so weiter, anderen Wesen Mitgefühl entgegenbringt. Also da ist dieses Hiri und Otter mal Paar eine wichtige Basis. Okay, gibt es dazu jetzt eine Frage? Dann gehen wir zurück. Das aber ist die Kraft des Willens. Da setzt der edle Jünger seinen Willen daran, die unheilsamen Dinge zu überwinden, die heilsamen Dinge zu gewinnen. Er ist standhaft von gestählter Kraft, nicht pflichtvergessen bei heilsamen Dingen. Das, ihr Mönche, nennt man die Kraft des Willens. Ja, also man versucht, Unheilsames zu unterlassen und Heilsames zu entwickeln. Das erinnert uns auch ein bisschen an die vier großen Kämpfe. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen dann natürlich auch dranbleiben. Dann haben wir noch, was aber ist die Kraft der Weisheit? Da eignet sich dem edlen Jünger Weisheit. Ausgerüstet ist mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, der edlen, durchdringenden, zur völliger Leidensvernichtung führenden. Das, ihr Mönche, nennt man die Kraft der Weisheit. Interessant ist hier, dass wir hier schon haben, die das Entstehen und Vergehen begreift. Das bedeutet, es ist jetzt nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern auch schon dieses, sagen wir mal, Wissen über die drei Charakteristiken. Denn klar, wenn alles Bedingte entsteht und vergeht, dann gibt es natürlich auch kein Selbst und es ist letztlich auch nicht befriedigend. Das ist eigentlich für die Freunde des Modells der Vipassanayanas das vierte Vipassanayana und der Abhayayana. Das wird damit so ein bisschen gemeint. Beziehungsweise das Wissen von Entstehen und Vergehen ist eigentlich der Beginn davon, wo wir davon sprechen können, dass sie einfach ein gewisser Klarblick entwickelt. Ja, das war jetzt mal das erste Sutta, das ich sprechen wollte, um zu zeigen, dass es auch andere Definitionsmöglichkeiten gibt. Nicht nur das bekannte Modell, aber ich kann uns beruhigen, in der Anguttara Nikaya 5. Buch 13, die fünf geistigen Kräfte, sind bekannt, die Kraft des Hauens, die Kraft des Willens, die Kraft der Achtsamkeit, die Kraft der Sammlung und die Kraft der Weisheit. Ja, und diese zweite Gruppe von Kräften ist mit den geistigen Fähigkeiten identisch, sagt die Fußnote. Darauf will ich jetzt gleich noch ein bisschen eingehen, weil es gibt ja sowohl die Indriyas als auch die Balas und manchmal kann man die als Synonyme benutzen, manchmal nicht. Also es gibt zu beiden, zu den Indriyas, den Fähigkeiten und den geistigen Kräften jeweils ein Buch im Samyutta. Und manchmal sind die in anderen, die Themen auch in anderen Sammlungen natürlich zu finden, wie dem Anguttara Nikaya, da gibt es teilweise welche, die entsprechen sich wörtlich. Leider wurde das Buch über die Balas, der Bala Samyutta, nicht von Geiger, Nyanaputta und Hecker mit dem folgenden Hinweis übersetzt. Rein scholastisch wie die fünf Fähigkeiten, hier die fünf Kräfte. Das ist natürlich sehr schade, aber unser Glück ist eben, dass wir das manchmal als Synonyme benutzen können. Ich Sutta erwähnen, wo das mal kurz gezeigt wird. Das ist Samyutta 48-34 Saketo. Und da spricht der Buddha, es gibt im Mönch einen Standpunkt, nach dem die fünf Fähigkeiten die fünf Kräfte sind und die fünf Kräfte die fünf Fähigkeiten. Was ist das für eine Betrachtungsweise? Was da im Mönche die Fähigkeit des Vertrauens ist, ist die Kraft des Vertrauens. Was da die Kraft des Vertrauens ist, ist die Fähigkeit des Vertrauens. Und es geht dann genauso weiter mit Tatkraft, Achtsamkeit, Einigung und Weisheit. Und es wird noch mit einem kleinen Gleichnis beschrieben. Das ist wie wenn man an einer Insel in einem Fluss steht. Wenn man in eine Richtung schaut, dann schaut es aus wie ein Fluss. Und wenn man in die andere Richtung schaut, dann sieht man eben zwei Flüsse eigentlich. Haben wir selber schon erlebt, wo die Donau zur Stelle. Wenn man in die eine Richtung schaut, sieht man zwei und in die andere eben einen. Das ist ganz interessant. Naja, damit soll gesagt sein, je nach Betrachtungsweise und die fünf Fähigkeiten sind wesentlich weiter gefasst als die fünf Kräfte. Wir müssen also immer überprüfen, können wir jetzt gerade die als Synonyme betrachten oder nicht. Jetzt bringe ich mal ein Beispiel, wo wir das als Synonyme betrachten können. Da gibt es zum Beispiel die Erläuterung, diese fünf Fähigkeiten gibt es. Was, ihr Mönche, ist die Fähigkeit des Vertrauens? Da hat ihr Mönche der edle Jünger Vertrauen, er traut der Wachheit des Vollendeten. Das ist der habene, heilige, vollkommene Wachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Vollkommene, der Weltkenner, der unübertreffliche Lenker, der Meister der Götter und Menschen, der Wachte, der Habene. Das nennt man ihr Mönche Fähigkeit des Vertrauens. Ja, das ist im Prinzip mit anderen Worten das ausgedrückt, was wir bei dem ersten Beispiel auch schon hatten, wo es mit Hiri und Otta ein Paar drin war. Und das ist eigentlich dieses Buddha Anusati, wie wir es kennen, und Fähigkeit, Kraft und so weiter ist genau die gleiche Definition. Und was, ihr Mönche, ist die Fähigkeit der Tatkraft? Da setzt ihr Mönche, der edle Jünger, seine Tatkraft ein, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame zu erringen. Er dauert stark und standhaft aus, das heißt, er ist hartnäckig, er versucht dabei zu bleiben, gibt bei heilsamen Dingen die Aufgabe nicht auf, nicht aufgestiegene, böse, unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen, legt er seinen Willen, müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft aufgestiegene, böse, heilige zu überwinden, weckt er seinen Willen, müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft. Nicht aufgestiegene, heilsame Dinge aufsteigen zu lassen, weckt er seinen Willen, müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft. Aufgestiegene, heilsame Dinge sich festigen, nicht locker, weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen zu lassen, weckt er den Willen, müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft. Das nennt man im Mönche die Fähigkeit der Tatkraft. Also man sieht, das sind im Prinzip die vier großen Kämpfe. Da sieht man auch wieder, wie diese ganzen 37 Bodhi-Attacker damals miteinander ein bisschen verwoben sind. Dann das nächste ist die Fähigkeit der Achtsamkeit. Und was der Mönche ist die Fähigkeit der Achtsamkeit? Da ist der Mönche der edle Jünger achtsam, mit höchster Geistesgegenwart begabt. Was er eins getan, eins gesagt wurde, daran denkt er, dann erinnert er sich. So wacht er beim Körper über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Herzen über das Herz, bei den Erscheinungen über die Erscheinungen. Unermüdlich, klar bewusst, achtsam. Nach Überwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Das nennt man im Mönche die Fähigkeit der Achtsamkeit. Okay, das sind jetzt die vier Grundlagen der Achtsamkeit, Satipatthana, so wie wir sie kennen. Auch wieder eine Gruppe der 37 Bodhisattva damals. Und was, ihr Mönche, ist die Fähigkeit der Einigung. Da hat ihr Mönche, der edle Jünger, das Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt gemacht. Und so erlangt er Einigung. Und so verweilt er in der Einheit des Herzens. Gar fern von Begierden, gar fern von unheilsamen Dingen, verweilt er in erwägenden sinnigen Sinnen dem Eingeborenen zum Schauen. Und dann geht es weiter bis zur vierten Schauung. Das nennt man im Mönche die Fähigkeit der Einigung. Ja, das sind im Prinzip die vier Vertiefungen. Wichtig erscheint mir hier die Bemerkung, hat das Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt gemacht. Ja, das ist jetzt nicht nur, dass man in so einer Vertiefung verweilt, sondern das Ziel ist eigentlich alles Anhaften an diesen ganzen angenehmen Dingen, die da zweifelsohne entstehen, aber auch wieder vergehen, zu loszulassen, kann man sagen. Das sind dann letztlich die höheren Fesseln, die man hier aufgeben sollte. Aber wichtig eben, er praktiziert es mit der Motivation, des Loslassen ist der zentrale Ansatzpunkt. Da geht es gar nicht sehr um das Erreichen von irgendwas, sondern eben ums Loslassen. Die grundlegende Ressource. Was er Mönche ist die Fähigkeit der Weisheit. Da er Mönche ist ein edler Jünger Weise, der Weisheit nachgefolgt, die Aufgang und Untergang sieht, der edlen Durchbohrenden zur völligen Leidensversiegung ausreicht. Er erkennt, das ist das Leiden, das ist die Leidensentwicklung, das ist die Leidensauflösung. Das ist das zur Leidensauflösung führende Vorgehen. Das nennt man im Mönche die Fähigkeit der Weisheit. Ja. Das gilt natürlich dann auch für die Kräfte, das wäre dann eben auch die Kraft der Weisheit. Und da haben wir da wieder, man sieht Aufgang und Untergang, also das Entstehen und Vergehen zu sehen, das ist eben ein ganz zentraler Punkt. Und man erkennt eben die vier edlen Wahrheiten, das ist mit rechter Weisheit zu verstehen. Unter rechter Weisheit zu verstehen. Gibt es jetzt zu der Definition noch Fragen?
Ja, bei der Achtsamkeit, Da hätte ich bei der Achtsamkeit gibt es dann eigentlich zwei Aspekte. Es ist auch das Aspekt des sich Erinnerns und würde man dann sagen, es ist, dass man sich immer die Lehre, sich an die Lehre erinnert, wenn man, sagen wir, etwas erlebt oder sowas. Oder es wird auch, irgendwo habe ich gehört, es geht darum, wenn man sich hinsetzt und meditiert, dass man nicht vergisst, was man eigentlich vorhat und welcher der das Meditationsthema ist, oder?
Das ist ein Aspekt von Satisampojanya, genau. Das wird ja meistens auch so genannt, als zu welchem Zweck man das eigentlich macht. Also selbst wenn man jetzt meinetwegen auf die Toilette gehen sollte oder sich einen Tee kocht und so weiter, dann ist eins eben in dem Moment zu sein und zu wissen, was man macht, aber letztlich auch warum.
Mhm. Geht das jetzt? Ja, und oder?
Ja, genau. Und das ist ja dann eigentlich auch nicht getrennt. Also die Achtsamkeit ist einfach das Wissen um das, was jetzt im Augenblick geschieht. Und es ist dann auch noch günstig zu wissen, warum macht man das und läuft das so ab, wie es ablaufen sollte, oder muss man korrigierend eingreifen? Mhm. Also zum Beispiel, triviales Beispiel, wenn wir uns einen Tee kochen, dann wissen wir, das Wasser sollte kochen, aber nicht überkochen. Und sobald sowas passiert, können wir dann einschreiten. Weil es gibt immer ein Soll und ein Ist. Und so ist es ja bei einem Meditationsobjekt auch. Irgendwann, sagen wir mal, fällt uns vielleicht auf, ich wollte jetzt eigentlich meine Arten beobachten und denke aber gerade über was ganz anderes nach, dann gehe ich, wenn mir das auffällt und ich weiß, ich wollte eigentlich den Atem beobachten, einfach wieder zurück zum Objekt. Und wenn ich mich nicht erinnere oder weiß, was im Moment ist, dann funktioniert das nicht. Müssen also diese beiden Sachen vorhanden sein.
Okay, danke.
Gerne. Ja. Dann der nächste Aspekt ist, woran erkennt man das? Das gibt es im Samyutta 48.8. Diese fünf Fähigkeiten der Mönche gibt es. Wie gesagt, da leider der Bala Samyutta nicht übersetzt ist, helfen wir uns jetzt einfach mit dem. Ich habe die Indigas und Balas aber dann nicht ausgetauscht, weil ich nicht bei jedem Sutta abchecken konnte, ob das tatsächlich dann im Original so steht. Und bevor ich was falsch sage, sage ich einfach mal, wir achten das Synonym. Kräfte. Das finde ich ganz interessant. Woran ermönche, ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. An den vier Gliedern des Stromeintritts. Daran ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. Die vier Glieder des Stromeintritts sind ja, wie wir wissen, das Vertrauen in Buddha, Dhamma, Sangha und die Tugenden zu befolgen, die den Edlen lieb sind. Okay, und wenn das gegeben ist, dann zeigt sich, dass diese Fähigkeit des Vertrauens in einem gewissen Maße entwickelt ist. Also man sieht, das ist jetzt schon, sagen wir mal, ein gewisses Niveau, das diese Sachen haben. Und woran ist die Fähigkeit der Tatkraft zu erkennen? An den vier rechten Kämpfen. Daran ist die Fähigkeit der Tatkraft zu erkennen. Und woran, ihr Mönche, ist die Fähigkeit der Achtsamkeit? An vier Pfeilern der Achtsamkeit. Daran ist die Fähigkeit der Achtsamkeit zu erkennen. Also das ist dann eben das, auf was wir eigentlich in der Dhamma-Praxis achtsam sein sollten. Weil es gibt ja viele Berufe, bei denen man achtsam sein muss, zum Beispiel Buchhalter und das ist jetzt nicht unbedingt was, wenn man auch achtsam buchhaltet, das dann automatisch zum Erwachen führt, weil es zwar grundsätzlich auch eine Betrachtung von damals ist, ja, aber nicht unbedingt wir wissen eben Sati-Sampo-Chanya-mäßig nicht, warum wir das betrachten, dass wir jetzt zum Beispiel das Entstehen und Vergehen von solchen Dingen erkennen sollen, die drei Charakteristiken und so weiter. Darum führt das jetzt in der Regel zwar vielleicht zu einem vollen Konto am Ende des Monats, aber nicht unbedingt zu einer Woche. Obwohl jemand auch achtsam ist. Aber wichtig haben wir hier die Fähigkeit der Achtsamkeit, das ist daran, mit vier Pfeilern der Achtsamkeit zu arbeiten. Und wie ist es mit der Fähigkeit der Einigung? Wie können wir die erkennen? An den vier Vertiefungen. Daran ist die Fähigkeit der Einigung zu erkennen. Also man sieht, das sind alles schon relativ fortgeschrittene Dinge. Da gibt man sich nicht mit irgendwelchen Halbwissen oder so zufrieden. Und woran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen? An den vier edlen Wahrheiten. Daran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen. Da reicht zum Beispiel dann auch nicht unbedingt, dass wir wissen, ja, es gibt Ursache und Wirkung, außer vielleicht jetzt dann so etwas Tiefgründiges wie das Paticca-Samuppada. Aber jetzt nur zu sagen, ja, ich glaube an Karma, das wird da jetzt noch nicht ausreichen. Diese weltlichen Sichtweisen, die ja korrekt sind, aber hier ist mehr erwartet. Nämlich das Verstehen der vier edlen Weisheiten in einem gewissen Maße. Gibt es dazu noch Fragen?
Ja, ich bin's wieder. Ich frage und dann will die Christine noch, oder?
Ja.
Ja, ja.
Ich wollte sagen, zum Beispiel bei der vier edlen Wahrheiten, es ist nicht wahr, ein Schritt weiter, als sie einfach nur theoretisch zu verstehen oder sie logisch zu verstehen, sagen wir eher. Ja? Sagen, ja, das ist ganz klar, dass dann halt zu Dukkha führt, da muss ein bisschen mehr drin sein, oder? Oder in den anderen Filmen auch.
Man sieht eigentlich schon so fast oder den Level von einem Sotapanna, ja, ja, dass wir von den Gerechten oder brechen können. Ne? Also wir haben ja vorher auch an den vier Gliedern des Stromeintritts, da ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. Tatkraft, die vier rechten Kämpfe, dann die vier Pfeiler der Achtsamkeit an den vier Schauungen. Das heißt, das sind Leute, die sich schon bemühen, diese 37 Bodhipatya damals zu entwickeln.
Mhm. Ja, ja, danke. Also,
Christine?
Ja, du, ich wollte fragen, entweder habe ich da geschlafen, also an den vier Gliedern des Stromeintritts, was ist das?
Die vier Glieder des Stromeintritts, das ist normalerweise Vertrauen, unerschütterliches Vertrauen im Idealfall an den Buddha, den Dharma und den Sangha. Und dann haben wir noch die Tugenden, die den Edlen lieb ist. Die lebt man dann. Also das findest du auch im Samyutta, im Sotapanna Samyutta.
Mhm. Danke.
Gerne. Okay, gibt es sonst Fragen? Also man sieht, dieses Vertrauen in den Buddha, das vorher beschrieben wird in dem Text, die eigentliche Definition, die geht dann natürlich weiter. Weil wir eben das Vertrauen in den Buddha haben, beschäftigen wir uns dann auch mit den vier edlen Wahrheiten, bekommen so ein Vertrauen in den Dhamma, eventuell in den Sangha, weil wir uns dann eben mit unseren Dhamma-Freunden unterhalten oder vielleicht einmal Ordinierte aufsuchen, wie auch immer. Also man sieht, die Basis ist eigentlich, dass man Vertrauen in den Buddha hat und die anderen Dinge entwickeln sich dann daraus üblicherweise. Ohne Vertrauen ist praktisch nichts, weil dann würden wir ja gar nicht zu irgendeinem Vortrag gehen zum Beispiel. Also das fängt mit einem subtilen, vielleicht einfachen Interesse an und das wächst dann halt an, dass es dann wirklich eine richtige Kraft wird. Und erst wenn das dann soweit ist, dann sprechen wir wirklich von der Kraft. Da komme ich jetzt dann auch gleich drauf, wie das mit den fünf Fähigkeiten ist. Das ist das Sutta Samyutta 48.18 fortgeschritten. Da geht es darum, dass eigentlich diese Fähigkeiten oder die Kräfte, je nachdem, wie die entwickelt sind, dann die Unterschiede ausmachen in den verschiedenen Leveln. Wer ihr Mönche diese fünf Fähigkeiten völlig vollendet hat, ist ein Heiliger. Sind sie schwächer, so ist er einer, der zur Verwirklichung der Frucht der Heiligkeit fortschreitet. Sind sie noch schwächer, ist er nicht Wiederkehrer. Sind sie noch schwächer, ist er einer, der zur Verwirklichung der Frucht der Nichtwiederkehr fortschreitet. Sind sie noch schwächer, so ist er ein Einmalwiederkehrer. Sind sie noch schwächer, ist einer, der zur Verwirklichung der Frucht der Einmalwiederkehr fortschreitet. Sind sie noch schwächer, ist er ein Stromeingetretener. Sind sie noch schwächer, ist er einer, der zur Verwirklichung der Frucht des Stromeintritts fortschreitet. Wer aber Mönche diese fünf Fähigkeiten ganz und gar nicht in keiner Weise hat, den nenne ich einen Außenstehenden. Einen, der auf der Seite der gewöhnlichen Menschen stehen geblieben ist. Also das ist eigentlich jetzt eine recht deutliche Aussage und der Hinweis, dass wir uns wirklich bemühen sollten, diese fünf Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, jetzt gibt es noch ein ganz interessantes Sutta. Der Buddha beschreibt da nämlich, diese fünf Fähigkeiten im Mönche gibt es. Solange ich im Mönche diese fünf Fähigkeiten Aufgang und Untergang, Labsam, Elend und Entrinnung nicht wirklichkeitsgemäß erkannt hatte, solange ihr Mönche hatte ich nicht die Gewissheit in dieser Welt mit ihren Göttern, ihren Marus, Brahmos, ihrer Schaf und Asketen, Brahmanen, Göttern, Menschen, bin ich zur vollkommenen Erwachung erwacht. Sobald ich aber Mönche diese fünf Fähigkeiten Aufgang, Untergang, der Schaf und Asketen und Brahmanen mit ihren Göttern und Menschen bin ich vollkommenen Erwachen, zum vollkommenen Erwachen erwacht. Das steht in diesem Klarsicht aus. Unerschütterlich ist meine Gemütserlösung. Dies ist die letzte Geburt, nicht mehr gibt es ein Wiedersein. Ja, das sagt eigentlich letztlich aus, dass der Buddha, erst nachdem er das eben mit diesen fünf Kräften oder mit den fünf Fähigkeiten völlig verstanden hat, wie sie entstehen oder wie sie verschwinden und so weiter.
Kräfte?
Ja, also Fähigkeiten oder Kräfte, das können wir hier als Synonym verwenden. Wenn er das richtig verstanden hat, wie die entstehen oder eben auch schwächer werden, was eben das Vorteilhafte davon ist, oder das Elend. Das Elend ist zum Beispiel natürlich, dass sie nicht unbedingt sofort auf Wunsch entstehen, weil es Anatta ist. Und der Weg daraus heraus, das ist praktisch auch immer dabei. Das sind diese fünf Punkte, die man verstehen muss. Wie es entsteht, wie es vergeht, dann was das Erfreuliche daran ist, das Nicht-Erfreuliche und wie man quasi dem Ganzen entrinnen kann. Das gilt für letztlich alles. Ja, gibt es dazu jetzt noch Fragen?
Ja, ich habe ein bisschen ein Problem mit der Entrinnung, weil wenn man einmal diese Kräfte sich erworben hat, dann sollte man nicht die wegbekommen oder Nein. sowas.
Okay, dann frage ich mal, meinst du, dass im Parinibbana von einem Buddha dann die fünf Kräfte noch vorhanden sind?
Nein, das mit Sicherheit nicht. Das heißt, es wäre so, dass wenn man schon mal erwacht ist, dass man sie nicht mehr braucht, oder? Dass sie verschwinden.
Nö, dann sind sie einfach grundsätzlich vorhanden. Ja? Aber die Kräfte sind ja normal an unsere weltliche Wahrnehmung in einem gewissen Maße gekoppelt und machen keinen Sinn mehr.
Ja? Okay, danke, verstanden.
Also wenn keine fünf Daseinsgruppen da sind, was willst du da mit den Kräften? Ne?
Ja, okay, danke.
Gerne. Gibt es sonst noch Fragen? Jetzt gibt es noch einen Aspekt, da möchte ich jetzt darauf eingehen, mit Vertrauen und Erfahren, dass das eben nicht das Gleiche ist. Und da gibt es eine schöne Darlegung vom Shariputta. Wer da Shariputta als edler Jünger beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, voll Zuversicht ist, kann der wohl am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken oder zweifeln? Wer da, o Herr, als edler Jünger beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen ist, voll Zuversicht ist, der kann nicht mehr am Vollendeten, an der Lehre des Vollendeten schwanken und zweifeln. Denn vom vertrauenden edlen Jünger, o Herr, ist zu erwarten, dass er Tatkraft einsetzen wird, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame Dinge zu erringen. Er dauert stark und standhaft aus, gibt bei heilsamen Dingen die Aufgabe nicht auf. Was, o Herr, dessen Tatkraft ist, das ist seine Fähigkeit der Tatkraft. Dem vertrauten edlen Jünger, o Herr, der Kraft einsetzt, ist zu erwarten, dass er achtsam sein wird, mit höchster Geistesgegenwart begabt. Was er da einst getan, einst gesagt wurde, einst dankt, daran erinnert er sich. Was, o Herr, dessen Achtsamkeit ist, das ist seine Fähigkeit der Achtsamkeit. Also Fähigkeit oder Kraft ist dann einfach ein bisschen mehr als die gewöhnliche. Und es ist interessant, dass wir hier bei den Bhujangas, da haben wir ja auch, es beginnt mit Sati und geht dann weiter Dhammavichara und letztlich mündet es dann in den Gleichmut. Und das eine ist immer die Basis fürs andere. Und der Shariputta legt uns so dar, dass eben hier eigentlich auch die Basis für die Entwicklung der weiteren Kräfte das Vertrauen ist. Und dass dann zu erwarten ist, dass man Tatkraft einsetzt und dann aufgrund dieser Tatkraft Achtsamkeit entwickelt und aufgrund dieser Achtsamkeit dann auch Sammlung eintritt. Das ist jetzt sehr interessant, dass eben die Achtsamkeit hier oder die vier Grundlagen der Achtsamkeit offensichtlich ein bisschen vor der Vertiefung geübt werden. Dass das dann eigentlich eher Erfolge davon ist. Im Vertrauen edlen Jünger, o Herr, der Tatkraft einsetzt und dessen Achtsamkeit gegenwärtig und dessen Herz einig ist, ist zu erwarten, dass er Weise erkennen wird. Das ist dann das Nächste. Jetzt habe ich allerdings einen Satz ausgelassen vom vertrauenden edlen Jünger, o Herr, der Tatkraft einsetzt und Achtsamkeit gegenwärtig hat, ist zu erwarten, dass er Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt macht, Heiligung erlangen wird, die Einheit des Herzens. Was, o Herr, dessen Einigung ist, ist die Fähigkeit zur Einheit. Einigkeit. Entschuldigung. Dem vertrauenden edlen Jünger, o Herr, der Tatkraft einsetzt und dessen Achtsamkeit gegenwärtig und dessen Herz einig ist, ist zu erwarten, dass er Weise erkennen wird. Anfangslos ist das Wandelsein. Ein erster Anfang, der vom Nichtwissen gestemmten Wesen, die vom Durst gefesselt, dahintreiben und umhergreifen, ist nicht zu erkennen. Die restlose Entreizung und Auflösung des Nichtwissens, dieser verkörperten Finsternis, das ist die Stätte der Ruhe, das ist die erlegene Stätte, nämlich die Beruhigung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Bezüge, die Versiegung des Durstes, die Entreizung, die Auflösung des Nirvana. Was, o Herr, dessen Weisheit ist, das ist seine Fähigkeit der Weisheit. Okay, da sehen wir dann, wie auch dann Samadhi letztlich in diese Weisheit mündet. Und das ist eine Weisheit, die ein bisschen Richtung Ankas Frage, da haben wir ja die Beruhigung aller Gestaltungen. Und Eine Gestaltung, die Balas oder die Indriyas sind natürlich auch Gestaltungen. Das wird dann auch beruhigt. Okay. Dem edlen Jünger, der erkämpft und derart achtsam und achtsam war, der sich einig, derart weise kennt, gewinnt höchstes Vertrauen. Jene Dinge, die ich gehört habe ich jetzt leibhaftig erfahren und verweile darin. Ich sehe sie mit durchbohrender Weisheit. Was, o Herr, dessen Vertrauen ist, das ist seine Fähigkeit des Vertrauens. Recht so, Shariputta. Wäre der Shariputta als edler Jäger bei Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, voll Zuversicht ist, der kann nicht mehr am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken oder zweifeln. Vom vertrauenden edlen Schüler Shariputta ist zu erwarten, dass er die fünf Fähigkeiten derart erwerben wird. Das ist natürlich eine gute Nachricht und das zeigt auch, warum die vier Glieder des Stromeintritts so definiert sind, eben als Vertrauen zum Buddha, Dhamma, Sangha und dann eben eine gewisse Tatkraft schon eingesetzt hat, dass die Tugenden gelebt werden, die von den Edlen praktisch als gut erkannt wurden. Gibt es zu dem Sutta jetzt noch Fragen?
Ja, ich bin's wieder.
Ja.
Es scheint so zu gehen, es gibt, ich weiß das. Letzte Vertrauen, von dem hier gesagt wird, das ist ein Vertrauen, das daraus entsteht, dass man den Weg gegangen ist und dass man schon mal die Lehre ganz anders verstanden hat als am Anfang, oder?
Ja, da hast du völlig recht. Das wird auch durch das nächste Sutta noch ein bisschen erläutert. Wo der Shariputta dann am Satz bei ihm ist es eben so, dass er nicht nur vertraut, sondern dass er eben auch weiß, dass es so ist.
Mhm.
Also, ich lese das mal vor, das klärt es dann nochmal. Das habe ich gehört. So weilte der Erhabene bei Savati beim östlichen Torhaus. Traust du, Shariputta, der Fähigkeit des Vertrauens zu, dass sie entfaltet und ausgebildet zum Todlosen führt? Ins Todlose übergeht, ins Todlose mündet, dass die Fähigkeit der Tatkraft, der Achtsamkeit, der Einigung, der Weisheit entfaltet und ausgebildet zum Todlosen führt, ins Todlose übergeht, ins Todlose mündet. Hierin, o Herr, folge ich nicht nur dem Vertrauen, die es freilich, o Herr, nicht erkannt, nicht gesehen, nicht erfahren, nicht verwirklicht, nicht weise erlebt haben, die mögen dabei anderen aus Vertrauen folgen. Die es aber, Herr, erkannt, gesehen, erfahren, verwirklicht, weiß, erlebt haben, die schwanken und zweifeln hierbei nicht. Ich nun, o Herr, habe es erkannt, gesehen, erfahren, verwirklicht, weiß, erlebt. Ich schwanke und zweifle dabei nicht, dass die Fähigkeiten entfaltet, ausgebildet zum Todlosen führen, ins Todlose übergeben, ins Todlose münden. Vortrefflich, vortrefflich, Shariputta, so ist es. Es geht so ein bisschen in die Richtung, das ist der eine, weiß das noch nicht direkt, aber vertraut und irgendwann wird dieses Vertrauen dann zu einem unerschütterlichen Wissen. Ja, Hilde?
Ja, aber nur wenn man Übungen macht, oder?
Genau, aber das ist ja auch das Zeichen, sonst ist das Vertrauen ja nicht stark. Also wenn das Vertrauen nicht dazu führt, dass man übt, dann bedeutet das eigentlich, dass es nicht sehr groß ist. Das ist, wie wenn uns jetzt jemand sagen würde, ein triviales, weltliches Beispiel, das ist ein Goldklumpen, der 10.000 Euro ist im Sandkasten am Pünterplatz vergraben und du darfst dir das holen, wenn du das möchtest. Wenn ich das glaube, dann würde ich sofort hinlaufen und das holen. Und wenn nicht, dann schaue ich vielleicht morgen mal hin, wenn ich so zufällig vorbeigehe. Und so ist es. Okay. Ja, Anka, hat dieses Sutten-Zitat deine Frage jetzt ein bisschen geklärt?
Ja, klar. Es war eher ein Versuch, meine Meinung zu bestätigen. Und das ist eine sehr gute Antwort.
Okay, als nächstes haben wir dann noch die Fähigkeit der Weisheit ist eben zentral, weil die letztlich zur Befreiung, die anderen führen natürlich auch dahin, aber ohne diese Weisheit geht es halt nicht. Und das ist in der Fußspur, gleich wie Mönche, die Spuren aller fußbegabten Wesen in der Elefantenspur Platz finden, wie die Elefantenspur unter ihren hinsichtlich der Größe als die vorzüglichste gilt, ebenso auch gilt von allen Schritten, die zum Erwachen führen, die Fähigkeit der Weisheit als die größte zum Erwachen. Und welche Schritte der Mönche führen zum Erwachen? Die Fähigkeit des Vertrauens ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit der Tatkraft ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit der Achtsamkeit ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit der Einigung ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Und die Fähigkeit der Weisheit ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Und ist es eben so, dass diese Schritte ein bisschen aufeinander aufbauen? Ja? Also es ist nicht so, dass man einen von den fünf komplett weglassen könnte. Okay, jetzt haben wir nochmal die Wichtigkeit der Weisheit hervorgehoben. Und jetzt ist nämlich interessant, was ist die Grundlage für die Entwicklung der fünf Fähigkeiten? Da gibt es ein Sutta, das das beschreibt, das heißt gefestigt, bei einem Mönch im Mönche, der in einer Eigenschaft gefestigt ist, werden die fünf Fähigkeiten entfaltet, gut entfaltet. In welcher Eigenschaft? Im Ernst. Also das Pali-Wort dafür ist Appamada. Und was ihr Mönche ernst, da hütet ihr Mönche, der Mönch sein Herz von den Trieben und den mit ihm verbundenen Dingen. Wer sein Herz von den Trieben und den mit verbundenen Dingen hütet, bei dem gelangen auch die Fähigkeit Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Einigung und Weisheit zur vollen Entfaltung. Das wird auch vom Neumann Strebsamkeit genannt. Appamada. Im buddhistischen Wörterbuch nicht schlaff sein, Wachheit, Unermüdlichkeit, Strebsamkeit gilt als die Grundlage allen Fortschritts. Gleich wie die Fußspuren der belebten Wesen alle von der Elefantenspur betroffen werden und die Elefantenspur unter ihnen als die erste gilt, so auch haben alle heilsamen Eigenschaften, die Strebsamkeit zur Grundlage. Und die Strebsamkeit gilt unter ihnen als die erste. Da sieht man eben, wie wichtig das ist, wie die Hilde vorher gesagt hat, wenn man nichts macht, dann kommt zu nichts, weil man sagt ja nicht umsonst, die Buddhas zeigen den Weg, aber den Weg muss man selber gehen. Ja, gibt es jetzt dazu noch Fragen?
Ja, ich habe ein bisschen, ich bin wieder da. Ja. Das heißt, ich habe doch den Eindruck, dass diese Fähigkeiten und die Strebsamkeit zum Beispiel ineinander greifen. Weil um ernsthaft zu sein, muss man schon mal irgendwie Dukkha teilweise verstanden haben. Oder die Unbeständigkeit verstanden haben. Weil ansonsten kriegt man wenigstens, so sehe ich es, hat man diese Strebsamkeit nicht. Ja? Das heißt, wenn ich nachschaue, dass fast alles ein bestimmter Grad an Dukkha beinhaltet. Und wenn ich sehe, dass alles, mein Körper und meine Sinne und alles unbeständig sind, dann kriege ich diese Strebsamkeit.
Ja.
Und dann kommt das Vertrauen, weil man da sieht, es ist ein Weg und der Weg scheint mir ja gut zu sein und dann geht man weiter, oder?
Ja, genau. Also es gibt halt je nachdem, wo gerade von hinten verschiedene Möglichkeiten dann durch geeignete Reflexionen zum Beispiel eine Fähigkeit ein bisschen zu entwickeln. Wenn ich zum Beispiel eher ein bisschen zur Faulheit oder Trägheit neige, kann ich zum Beispiel eben darüber reflektieren, wie fantastisch das ist, dass ich eigentlich jetzt diese menschliche Geburt habe und dass das nicht selbstverständlich ist. Und dass es vor allem auch nicht klar ist, wie lange ich noch lebe. Ne? Ich kann nicht sagen, na, dann beziehe ich vielleicht 20 Jahre nochmal, vielleicht fällt mir morgen beim Spazieren in den Ziegelstein auf den Kopf. Also das gibt uns eine gewisse Energie. Oder wenn wir zum Beispiel den Nutzen vom Karma nicht weise reflektieren, dann neigen wir vielleicht dazu, unheilsame Handlungen zu tun. Und wenn das jetzt ein großes Problem bei uns ist, dann können wir immer wieder über die Folgen des Negativen und die Vorteile des heilsamen Karmas reflektieren. Dann führt das letztlich auch meistens zur Verbesserung unserer Handlungen. Oder man kann beispielsweise danach eben über die Schrecken von Samsara, dass es keinen wirklich sicheren Ort gibt und so weiter und dass letztlich nichts Befriedigendes gibt, reflektieren, das führt dann eben zum Loslassen. So kann man dann manche dieser Fähigkeiten gezielt durch so Reflexion fördern oder eben auch natürlich durch die Einsichtsmeditation. Das kann sich ja gegenseitig unterstützen. Also das findet normal nicht im luftleeren Raum, statt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir wissen, was muss ich tun, damit ich das und das Resultat erreiche. Und dann muss ich es halt auch tun. Wenn man schon gar nicht klar ist, was ist eigentlich der Pfad und so, dann muss ich mich erstmal damit beschäftigen. Was ist jetzt eben das Ziel von der Übung? Zu was führt die? Führt die dann auch zum Loslassen? Oder wende ich das richtig an? Wenn ich zum Beispiel immer mehr Anhaften an irgendeinen geistigen Zustand entwickle, dann geht es in der Regel, das kann zwar kurzfristig mal relativ unproblematisch sein, aber das kann natürlich dann ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Da gibt es ja dann zum Beispiel auch diese Vipassana-Kilesas, die Trübungen des Hellblicks. Also muss man dann so schauen, geht es in die richtige Richtung und da braucht man dann auch wieder diese Achtsamkeit. Darum ist es ja wichtig, dass diese Kräfte, das wird von den Meditationslehrern meist erklärt, das finden wir so nicht unbedingt in den Sutten, dass man die ausgleichen sollte. Es gibt da dieses Modell der Kutsche, da hat man dann zwei oder vier Pferde und einen Lenker. Der Lenker, das ist die Achtsamkeit, die wacht, dass die anderen beiden Pferde ausgeglichen sind, weil wenn es eins mehr schneller läuft wie das andere, dann wäre das irgendwie Schieflage, man würde in irgendeine Kurve kommen. Und die beiden Paare, die ausgeglichen werden müssen, das ist die Acht. Das ist die Konzentration und die Energie, weil zu viel Energie eventuell zur Rastlosigkeit führt und sagen wir mal, zu viel nicht perfekte Konzentration zur Art Schläfrigkeit führen kann. Und so ist es dann mit Weisheit und Vertrauen. Ist jetzt sagen wir mal, viel theoretisches Wissen da, kann das dazu führen, dass es das Vertrauen ein bisschen untergräbt, wenn man euch fragt. Und umgekehrt kann sein, dass ein blindes Vertrauen letztlich dann dazu führt, dass man einfach irgendwas leicht glaubt, ohne dass man es untersucht und dadurch keine wirkliche Weisheit entsteht. Also so spielen diese ganzen Sachen irgendwie ein bisschen zusammen. Und darum ist es eben so wichtig zu wissen, was ist praktisch der jetzige Zustand, dieser Ist-Zustand. Bei der ersten edlen Wahrheit ist es eben schön gesagt, die vier Gruppen, die fünf Gruppen des Ergreifens sind letztlich Dukkha. Das nächste ist die Analyse, warum, was ist das Problem? Das ist eben das Tanha, das macht aus allem letztlich ein Problem. Wenn es ergriffen wird, was ist die Lösung des Problems? Das ist eben Nirodha, das Loslassen. Und der Weg dorthin ist der Pfad. Und diese ganzen 37 Bodhipakya damals werden eigentlich erklärt, weil die Menschen eben ein bisschen unterschiedlich sind. Der eine kann vielleicht mit den fünf Kräften, der andere mit den sieben Leuchtungsgliedern und so, oder den Vidipadas mehr anfangen. wichtig ist, dass wir wissen, was für uns jetzt geeignet ist und dann versuchen, das gezielt zu stärken. Aber da spielen die ganzen Sachen natürlich zusammen. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Okay, dann machen wir weiter. Jetzt möchte ich nämlich noch ein Beispiel bringen, wo die fünf geistigen Kräfte und die fünf Fähigkeiten keine Synonyme sind. Und es soll auch zeigen, dass es von den Fähigkeiten da verschiedene Definitionen gibt. Zum Beispiel werden auch die sechs Sinne als Fähigkeiten erkannt. Dann gibt es ein Modell, da wird genannt, das männlich, weiblich und die oder Lebenskraft oder sowas. Habe mich ehrlich gesagt nicht genau damit beschäftigt, auch eine Fähigkeit sind. Also ich schaue mir schnell nach, ich glaube es gibt 17. Ah, bei den Indriyas gibt es nach dem Abhidharma 22. Nämlich die sechs Grundlagen, das sind die Ayatana, Dehorgan, Hörorgan, Riechorgan, Schmeckorgan, Körperorgan, Kaya, Geist, dann Geschlecht, Weiblichkeit, Männlichkeit, Vitalität, dann die Gefühle, Wohlgefühl, körperlich, körperliches Wehgefühl, angenehmes Geistiges, unangenehmes Geistiges und Indifferenz. Das wären fünf Gefühle. Dann gibt es fünf geistige Fähigkeiten, die entsprechen jetzt unserem Balas. Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung, Wissen. Und dann gibt es noch drei überweltliche Fähigkeiten. Die Gewissheit, das Nicht-Erkannte werde ich erkennen. Und die Fähigkeit, des Erkannt-Haben-Wen. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Also diese Fähigkeiten, das wäre ein Thema für sich und würde den jetzigen Rahmen sprengen. Ich habe mir nur noch ein Beispiel rausgesucht, das aufzeigen soll, dass die Fähigkeiten und die fünf geistigen Kräfte nicht unbedingt Synonyme sind. Und das ist eigentlich so ein ganz interessantes Sutta. Das heißt im Ostheine. Und da wandte sich der Habener an die Mönche. Welche Fähigkeiten ihr Mönche musste triebversiegte Mönche entfalten und ausgebildet haben, um das höchste Wissen zu erklären? Versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahma-Wandel, bewirkt das Werk, nichts Höheres gibt es über dieses hier, erkennt ihr da. Im Erhabenen wurzeln unsere Lehren, haben unseren Führer unsere Zuflucht. Wäre es, wenn der Habene den Sinn des Gesagten erläutern würde. Die Mönche entfalten und ausgebildet haben, um das höchste Wissen der Art zu erklären. Welche Fähigkeit? Dem edlen Jünger im Mönche der Weisheit besitzt, festigt sich demzufolge das Vertrauen, festigt sich demzufolge die Tatkraft, festigt sich demzufolge die Achtsamkeit. Festigt sich demzufolge die Einigung. Zwei Fähigkeiten im Mönche muss der triebversiegte Mönch entfaltet ausgebildet haben, um das höchste Wissen der zu erklären. Welche zwei? Edle Weisheit und edle Erlösung. Was in ihm im Mönche edle Weisheit ist, das ist in ihm die Weisheitsfähigkeit. Und was in ihm im Mönche edle Erlösung ist, das ist in ihm die Einigungsfähigkeit. Das ist praktisch der Weisheits- und Gemütserlüste. Vier Fähigkeiten der Mönche muss der triebversiegte Mönch entfaltet und ausgebildet haben, um das höchste Wissen der Art zu erklären. Welche vier? Die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung, die Fähigkeit der Weisheit. Oder fünf Fähigkeiten der Mönche, die muss haben, um das höchste Wissen der zu erklären. Welche fünf? Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung, die Fähigkeit der Weisheit. Diese fünf Fähigkeiten muss der triebversiegte Mönch entfaltet und ausgebildet haben, und das höchste Wissen zu erklären. Versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahma-Wandel, gewirkt das Werk, nichts Höheres gibt es, dieses hier erkennt er da. Also man sieht, man kann die Sachen einfach auf verschieden aufzählen.
Habe ich nicht verstanden.
Also beim ersten ist es eben, die einzige Fähigkeit ist letztlich die Weisheit und dann folgen diese anderen da draus. Ja? Und zwei Fähigkeiten, das ist die edle Weisheit und die edle Lösung und dann folgen die anderen wieder draus. Oder eben alle fünf. Das sind einfach, was wir auch schon gesagt haben, das Wichtigste ist letztlich die Weisheit und wenn die voll entfaltet ist, sind die anderen fünf auch vorhanden. Und da kann man alles perfekt verhalten, dann ja, ist auch wieder eine Triebversiegung. Also der will nur damit sagen, es gibt diese verschiedene Möglichkeiten, das mit den Fähigkeiten zu betrachten. Es ist nicht immer eins, zwei oder drei, sondern je nach Betrachtung. Gibt es dazu noch Fragen? Okay, dann gibt es noch ein interessantes, das ist jetzt das Letzte, das ich heute besprechen will. Das heißt der Übende. Und da geht's, gibt es wohl im Mönch einen Standpunkt, auf dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkennen kann, ich bin ein Übender. Und ein Mönch, der ausgeübt hat, schon auf der Stufe des Ausgeübten steht, erkennen kann, ich bin ein Ausgeübter. Im erhabenen Wurzeln unseren Lehren. Es gibt im Mönch einen solchen Standpunkt. Und was ist der Standpunkt, auf dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkennen kann, ich bin ein Übender? Der erkennt ein übender Mönche wirklichkeitsgemäß. Das ist das Leiden. Das ist die Leidensentwicklung. Das ist die Leidensauflösung. Das ist das zur Leidensauflösung führende Vorgehen. Also man sieht, er erkennt in einem gewissen Maße die vier edlen Wahrheiten. Weiter so dann im Mönche führt sich der übende Mönch vor Augen. Gibt es wohl außerhalb einen anderen Asketen oder Brahmanen, der die Lehre ebenso wirklich echt wahrhaftig zeigt wie der Erhabene? Und er erkennt, nicht gibt es außerhalb einen anderen Asketen oder Brahmanen, der die Lehre ebenso wirklich echt und wahrhaftig zeigt wie der Erhabene. Auch das ist dem Mönch ein Standpunkt, aufgrund dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkenne ich, bin ein Übender. Das heißt, er hat dann schon im Prinzip ein unerschütterliches Vertrauen in den Buddha. Wir erinnern uns, beim Strom eingetreten ist ja der Zweifel schon weg, eben bezüglich der vier edlen Wahrheiten und auch bezüglich Buddha, Dhamma und Sangha. Und letztlich auch welche Tugenden den Edlen jetzt lieb sind. Da ist eine gewisse unterscheidende Weisheit da. Das bedeutet natürlich nicht, dass es in irgendwelchen Dingen des täglichen Lebens noch Zweifel geben kann. Zum Beispiel, ob die 13. Nachkommastelle der Zahl Pi eine 3 oder 2 ist. Das ist nicht der Punkt, sondern da geht es um das Dhamma. Und da ist der Strom eingetretener ja frei. Und ein Übender in dem Bereich, das ist dann eben der Seka. Und der Aseka, das ist dann, der ausgeübt hat. Also dieses Vertrauen und das Erkennen in einem gewissen Maße der vier edlen Wahrheiten ist da schon vorhanden. Und ferner noch der Mönch, erkennt der übende Mönch die fünf Fähigkeiten. Da ist er darüber, was ihr Ausgang, was das Höchste, was die Früchte sind, das Endziel noch ohne leibhaftige Erfahrung, aber weise und durchdringend sieht er sie. Auch das ist der Mönch ein Standpunkt, aufgrund dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkennt, ich bin ein Übender. Also er kann die fünf Kräfte sehen. Das ist eine gute Übung übrigens in unserer Satipatthana-Praxis, wenn wir uns ab und zu einfach mal fragen, ist jetzt gerade so eine Kraft da? Oder noch besser einfach sehen, wenn sie da ist. Und als Hilfsmittel könnte man dann benennen, aber entscheidend ist natürlich das Wissen. Wenn ich jetzt eine Stunde meditiert habe und weiß gar nicht, war der Geist jemals gesammelt, war jemals mit den vier großen Kämpfen da oder irgendeine Achtsamkeit und so weiter oder Sammlung, dann ist das natürlich ungünstig. Man sollte schon irgendwie wissen, da gibt es die jetzt auf, die Kämpfe, oder sind sie im Moment gerade da oder verschwinden sie? Sind sie jetzt im Laufe der Praxis Sitzung vielleicht besser oder schlechter geworden und so weiter? Also das ist auch ein Wissen, das wir haben sollten. Genauso wie von den Hindernissen. Da ist es ja günstig zu wissen, aha, jetzt ist Schläfrigkeit da, jetzt ist keine Schläfrigkeit da. Und so ist es bei heilsamen Sachen natürlich auch. Man sollte nicht den Fehler machen, sich nur auf, sagen wir mal, Kilisas oder irgendwelche Hindernisse zu konzentrieren, sondern gerade heilsame geistige Faktoren müssen erkannt werden. Die Beschäftigung mit diesen heilsamen geistigen Faktoren führt normal zur höchsten Freude, wenn man erkennt, dass es da ist. Und das fördert auch, dass das dann weiter entsteht. Dann mache ich da mal weiter. Und was im Mönche? Der Standpunkt, aufgrund dessen ein Mönch erkennt, dass er ausgeübt hat, schon auf der Stufe des Ausgeübten steht. Ich bin ein Ausgeübter. Da kennt der Mönch, ein ausgeübter Mönch, die fünf Fähigkeiten. Und was ihr Ausgang, ihr höchstes, befrüchtete End ist, hat der Lauf erfahren und auch weise durchbohren gesehen. Das, der Mönch, ist ein Standpunkt, auf dem ein ausgeübter Mönch, der schon auf der Spur des Ausgeübten steht, erkennen kann, ich bin ein Ausgeübter. Ja, also der sieht schon die Früchte, das Endziel, also Nibbana. Weiter so, dann ein Mönch erkennt der ausgeübte Mönch die sechs Fähigkeiten. Die Fähigkeiten des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens, Tastens und Denkens. Diese sechs Fähigkeiten werden sich ganz und gar in jeder Weise ohne Überrest auflösen, und andere sechs Fähigkeiten werden nicht irgendwie irgendwann wieder erscheinen, erkennt er da. Auch das ist der Mönch ein Standpunkt, aufgrund dessen ein ausgeübter Mönch, der schon auf der Stufe des Ausgeübten steht, erkennen kann, ich bin ein Ausgeübter. Das geht nochmal Richtung Ankas, Frage ganz am Anfang, ob der immer die fünf Kräfte hat. Klar, aber lösen sie eben all die sechs Fähigkeiten der Sinne ganz und gar ohne Überrest auf. Und das Interessante an dem Sutta ist nicht nur diese Aussage, wie man das unterscheidet, sondern dass man hier eben eigentlich die fünf Fähigkeiten und dann auch die sechs Fähigkeiten in einer Sutta haben. Also das gleiche Wort Indriya, aber mit zweierlei Arten von Bedeutung. Nämlich einmal sind es die Sinnesfähigkeiten und einmal eben ist es ein Synonym für die Balas. Gibt es zu der Sutta noch Fragen?
Oh. Ich finde inzwischen ein bisschen peinlich, dass ich ständig Fragen stelle, aber ich wollte fragen, wenn er von diesen sechs Fähigkeiten spricht, kann man irgendwie auch darunter verstehen, dass es auch ein Durchschauen der Kandas ist, wenn er sieht, dass diese sechs Fähigkeiten sich auflösen?
Letztlich ist es natürlich jetzt erstmal ein Verstehen der Ayatanas, letztlich der Inneren und Äußeren, aber wer das verstanden hat, hat auch gleichzeitig verstanden, dass die fünf Kandas sich auflösen.
Danke.
Also das ist ja praktisch so, du kannst die Welt ja verschieden erklären. Mal mit dem, dass du sagst, das sind die fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, oder man sagt, die inneren und äußeren Sinnesgrundlagen bilden die Welt. Und er bringt quasi hier als Beispiel die Sinnesgrundlagen, aber wer die komplett durchschaut, durchschaut natürlich dann auch die fünf Daseinsgruppen. Also hast du völlig recht, man kann sagen, dass die fünf Khandhas dann letztlich auch durchschaut sind, aber hier werden natürlich die Ayatanas völlig durchschaut.
Okay, danke.
Gerne. Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich mir heute für vorgenommen habe, und ich wäre dann somit fertig.
So, mir ist es noch nicht sehr klar, welcher der Unterschied zwischen Fähigkeiten und Kräfte sind. Wenn ich mich richtig erinnere, geht es darum, dass die Fähigkeiten nicht so stark entwickelt sind wie die Balas, die Kräfte, oder?
Ja, also das wird manchmal so gesagt, um zu erklären, und das hat durchaus seine Berechtigung, aber eigentlich hängt es eher von dem Modell ab, das wir verwenden. Manchmal können wir sie als Synonyme verwenden, wie das in dem Sutta beschrieben ist, dann sind die völlig identisch eigentlich. Und dann ist eben zu beachten, dass es letztlich mehr Fähigkeiten gibt als Kräfte. Das können wir dann eigentlich nur aus dem Zusammenhang. Also zum Beispiel die fünf Kräfte, die wir kennen, die fünf Indriyas entsprechen, das ist ja nur Teilmenge bei den Indriyas. Wie gesagt, bei den Indriyas gibt es ja auch die Fähigkeit des Sehens, oder das Auge ist eine Fähigkeit, oder Vedana. Also die Kräfte sind eine Teilmenge von den Indriyas, von den Fähigkeiten. Aber wenn man dann von den fünf Fähigkeiten spricht, dann ist in der Regel per Definition sind dann die Balas gemeint. Aber es gibt fünf Gefühle. Es gibt, das könnte man auch verwechseln. Die werden ja Indriyas genannt. Also zum Beispiel Wohlgefühl, Wehgefühl, Frohsinn, Trübsinn, Indifferenz. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine abschließende Meinung dazu. Ich habe mir jetzt im Rahmen des Vortrags ein bisschen damit beschäftigt. Und mir ist einfach aufgefallen, häufig sind es Synonyme, aber man muss sehr aufpassen. Man kann das jetzt nicht einfach so machen, dass man durchsuchen und ersetzen, zum Beispiel die Balas und die Indriyas oder die fünf Kräfte und die Fähigkeiten in einem Text ersetzt. Da kann dann ziemlich viel Unsinn rauskommen. Weil, wie gesagt, die sechs Sinnesgrundlagen, zum Beispiel Sehorgan, Hörorgan und so weiter, das sind ja auch Indriyas. Also es gibt 32. Und fünf davon sind eben auch die fünf Balas. Also wenn wir das Wort Fähigkeiten hören, dann ist es noch nicht hundertprozentig klar, dass es sich jetzt um die Balas handelt. Aber bei den fünf Fähigkeiten ist es in der Regel so, sagen wir es mal so. Und da gibt es dann auch Texte in den verschiedenen Sammlungen, die wortgleich sind. Ich habe zum Beispiel im Ankuttara Nikaya und Sutta gefunden, wo genau das genau die gleichen Wörter beinhaltet als im Samyutta Nikaya. Nur einmal eben von den Kräften und einmal von den Indriyas. Also das wird häufig als Synonym verwendet. Manchmal kann es aber eben nicht als Synonym verwendet werden. Das muss man dann aus dem Zusammenhang sehen. Das ist, wie der Buddha gesagt hat, von einem Standpunkt aus ist es eins, wenn du auf den Schluss schaust, und von der anderen Seite sind es zwei verschiedene Sachen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das wäre mal ein interessantes Thema, sich genau damit zu beschäftigen. Da könnte man vielleicht mal die Agarjane fragen.
Okay, danke.
Gerne. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und möchte euch einen schönen Abend wünschen.